Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktien-Podcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. An dem Thema künstliche Intelligenz führt derzeit kein Weg vorbei. Immer mehr Unternehmen greifen auf diese Technik zurück. Und es scheint kaum einen Wirtschaftsbereich zu geben, in dem KI noch keine Anwendung findet. Ein Bereich, den der eine oder andere vielleicht dabei noch nicht so auf dem Schirm hat, ist der Großküchenbereich. Hier ist zu Beginn des Jahres ein Unternehmen an der Börse gestartet, nämlich Circus. Ich freue mich heute, Herrn Bullwinkel, er ist CEO von Circus, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Bullwinkel, schön, dass Sie heute dabei sind.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Herr Bullwinkel, wir starten immer gerne mit einer kurzen Vorstellung des Unternehmens. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal Ihr Geschäftsmodell erklären?
Ja, sehr gerne. Vielleicht dazu eine ganz kleine Historie. Wo kommen wir her? Was machen wir heute? Circus ist gegründet 2021 in Hamburg mit dem Fokus und der grundsätzlichen Arbeitshypothese, wenn man so will, dass wir in dem gesamten Bereich Food Service und Systemgastronomie deutlich mehr digitalisieren können und deutlich mehr Intelligenz in diese Industrie bringen können. Weil was passiert, wenn man sich heute Küchen anschaut und auch systemische Küchen anschaut, dann ist da tatsächlich sehr, sehr wenig digital, geschweige denn intelligent oder automatisiert. Wir kämpfen parallel mit dem Fachkräftemangel. Food Waste ist ein Problem, steigende Kosten auf der Zutatenseite ist ein Problem. Das heißt, diese gesamte Industrie als solches steht vor einer großen Herausforderung über die nächsten Jahre und haben uns diesen Problemen angenommen und über die letzten jetzt ein bisschen über 3 Jahre ein Produkt entwickelt, was sowohl was basiert auf heute Robotik im Kern und sehr, sehr viele Softwarekomponenten umfasst. Das heißt, das vereinfachte Geschäftsmodell ist, wir vertreiben Technologie an Partner, die tatsächlich ihre Food Service Operations auf das nächste Level und ein autonomes Level bringen wollen, weil andere operative Prozesse so eigentlich nicht mehr tragbar sind oder tatsächlich sich auch gar nicht gut steuern oder umsetzen lassen. Heißt, wir vertreiben sowohl Hardware als auch Software und KI-Lösungen.
Und aus welchen Branchen kommen Ihre Kunden?
Das ist tatsächlich sehr weit gefächert. Wenn man sich heute anschaut, wo Food vertrieben wird, dann ist man sehr schnell bei extrem vielen Use Cases für unsere Technologie. Das fängt an von natürlich dem ganz klassischen Bereich Urban Living, wenn man sowieso so nennen wir es immer schön, heißt Franchise Operations nahe in der Innenstadt, der klassische Food Court in der Shopping Mall, also so der einfache Food Case, und geht dann weiter, wo tatsächlich heute auch der größte Fokus bei uns in der Kommerzialisierung liegt. Ist sowohl Mobilitätsinfrastruktur, heißt Flughäfen, heißt Bahnhöfe, Raststätten, alles, wo eine tägliche Versorgung direkt in die Infrastruktur integriert ist. Und der ganz große Bereich Education and Care geht von Schulen, Universitäten über Altenpflegeheime, Krankenhäuser, auch da heute voll integrierte Verpflegungssysteme, wenn man so will, die aber sehr stark zu kämpfen haben mit Fachkräftemangel und auch eigentlich einer Qualität und einer schönen Produktpalette teilweise an frischen Gerichten. Das ist all das, wo wir ansetzen und landen dadurch tatsächlich bei einem unfassbar großen Potenzial geworden.
Gerade so die Themen KI und Robotik sind ja Trendthemen, die man, ich sage jetzt mal, eher mit der Industrie verbindet. Wie ist denn im Bereich Food Service insgesamt die Resonanz?
Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, wie man sich tatsächlich auf Food Service anschaut, ob man es jetzt als Industrie benennt oder nicht. Wenn man wirklich sich fokussiert auf die hohe Kunst des Kochens, dann würde es man wahrscheinlich nicht als Industrie als solches definieren. Wenn man sich wirklich anschaut, wie ist der eigentliche Prozess, dann ist Kochen wahrscheinlich die älteste Industrie und eine ganz einfache Produktionsindustrie, wenn man so will. Und so schauen wir tatsächlich auch oft sehr nüchtern auf diese einzelnen Prozesse und wie wir jeden einzelnen Schritt dort automatisiert können und nutzen tatsächlich ja auch Technologien, die so auch Anwendung in der Produktion von einem Automobil finden und nutzen eigentlich ähnliche Robotikkonzepte und plötzlich für Essen. Also wir sehen das schon irgendwie als sehr industrialisierbare Prozesse. Die Resonanz in der Industrie ist tatsächlich sehr, sehr positiv, weil das Problem einfach so signifikant groß ist und jeder Partei in jedem Use Case bewusst ist, dass es eine automatisiert und eine intelligentere Lösung braucht, die langfristig funktioniert. Und so sehen wir und so sehe ich das auch ganz klar. Ich glaube, Automation von Kochprozessen in der Systemgastronomie und in der großen Verpflegung ist keine Frage, ob, sondern wann sie kommt, weil die Fachkräfte werden nicht nachkommen und auch Kostenstrukturen, wie sie heute bestehen, werden sich jetzt nicht in den nächsten Monaten oder Jahren wieder radikal ändern. Das heißt, wir erfahren da tatsächlich ein sehr, sehr gutes Feedback.
Hm. Zu Ihren Produkten zählt unter anderem der CA1 Food Roboter. Was muss man sich da als Laie konkret drunter vorstellen?
Vereinfacht gesagt, es ist ein Produktionsroboter für frische Gerichte. Man kann sich das so vorstellen, es ist knapp 8 bis 10 Quadratmeter große Zelle, ein geschlossener Raum, der voll gekühlt ist. An den Seiten findet man einzelne Kassetten mit sogenannten Silos, wo die Zutaten drin gelagert werden. Roboterarme greifen sich diese Zutaten, packen sie in einen Topf und wir kochen quasi über Induktion direkt frisch in dieser Zelle das Gericht. Immer basierend auf persönlichen Präferenzen, auf dem Gericht, was ausgewählt wurde, kochen und können direkt auch ausgeben. Das heißt, ein System, was so einfach funktioniert wie ein Drucker, heißt, man belädt das Gerät mit frischen Zutaten und der Rest passiert tatsächlich komplett magisch und vollautonom, ohne den direkten Kontakt mit dem Menschen oder einem Koch vor Ort.
Und von wie vielen Gerichten sprechen wir da?
Wir können tatsächlich heute mit dem aktuellen neuesten Versionen knapp an die 120 Gerichte pro Stunde produzieren und kommen so auf über 2000 Gerichte am Tag, die wir tatsächlich liefern können. Also haben ein System, was prinzipiell rund um die Uhr laufen kann, solange es tatsächlich nachgefüllt wird. Viel mehr braucht es da tatsächlich, unabhängig jetzt der Wartung. Wenn es um die Kombination der Gerichte geht, haben wir natürlich sehr schnell eine extrem große Varianz. Wir können heute alles kochen, was in einen Topf passt. Das ist auch der Fokus, den wir legen, heißt Suppen, Currys, Bowls, Salate, Pasta, sehr viel auch asiatische Küche, die wir tatsächlich aktuell mitentwickeln und kommen so auf Milliarden an Optionen von Gerichten, die wir kochen können, weil sich natürlich auch jedes Rezept und jede Kulinarik auf persönliche Präferenzen anpassen lässt.
Hm. Jetzt bekam man gerade in der Corona-Pandemie die Abhängigkeit von asiatischen Halbleitern zu spüren. Jetzt ist aktuell so ein bisschen wieder ein Zollstreit mit China im Gespräch. Inwieweit ist Ihr Unternehmen denn davon betroffen?
Tatsächlich gar nicht bis wenig. Was wir uns heute anschauen und wie wir auch das Unternehmen aufbauen, ist mit einer sehr, sehr globalen Perspektive. Heißt, wir schauen uns sowohl an, wie können wir den asiatischen Markt bedienen und auch dort produzieren, lokal. Das Gleiche in Europa und auch in den USA, um tatsächlich komplexe Supply Chains zu vermeiden, lange Seewege möglichst zu vermeiden und auch sehr schnell in der Installation und der gesamten Instandsetzung der Geräte zu sein, wenn wir vor Ort tatsächlich die Kommerzialisierung starten.
Gibt es denn Märkte, wo für Sie das größte Wachstumspotenzial, ich nenne es mal, schlummert?
Ja, wir schauen da gar nicht so stark auf den Markt oder ein Land als solches, sondern sehr stark auf die einzelnen Use Cases global, was ich gerade so ein bisschen erwähnt hatte, sowohl in Bildung, Universitäten, Schulen zum Beispiel, als auch Mobilitätsinfrastruktur und sehen da vor allem in dem ganz klassischen Kantinen-Case ein sehr großes Potenzial. Da haben wir auch erste Partner schon in diesen Bereichen, zum Beispiel jetzt Universitäten, Schulen, ein sehr, sehr großer Case. Aber vor allem auch, und ich glaube, das kennt jeder, Mobilitätsinfrastruktur, das Essen an einem Airport oder an einem Bahnhof, an einer Raststätte, ist in der Regel nicht das, was unbedingt zum Lieblingsgericht wird. Und auch da ist einfach ein immens großes Potenzial. Also wenn man sich nur einen ganz kleinen Case anschaut, allein die unbewirtschafteten Raststätten in Deutschland, das sind so knapp 1500 Stück, nur dieser ganz kleine Case, das ist für uns ein Umsatzpotenzial in dreistelliger Millionenhöhe. Und wir reden noch nicht global, wir reden noch nicht über all weiteren Use Cases. Das heißt, wir können tatsächlich problemlos, wenn wir wirklich über globales Potenzial reden, Geräte im siebenstelligen Bereich in den Markt bringen. Natürlich über die Zeit und über gewisse Produktionskapazitäten, die wir da aufbauen.
Sie bereiten derzeit den Markteintritt in Asien vor. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
Wir sind tatsächlich vor wenigen Monaten ein bisschen in diesen Markt gestartet, sehr stark getrieben aus einfach dem Potenzial und natürlich einer gewissen Marktgröße und vor allem einer gewissen Liebe und Zuneigung schon zu auch solchen neuen Technologien, Automationslösungen auch auf Endkundenseite. Da sind natürlich asiatische Märkte teilweise tendenziell weiter als jetzt auch der europäische Markt und haben ein sehr, sehr, sehr positives Feedback bekommen. und haben auch das Feedback bekommen, dass die Lösungen, die es heute dort in dem Markt gibt, nicht ausreichend sind oder nicht unbedingt sehr holistisch gedacht sind und eigentlich zu vielen Problemen führen und nicht unbedingt die finale Lösung sind. Und haben dann angefangen, ein kleines Team dort aufzubauen oder bauen das gerade auch weiter auf und haben jetzt erste Partner mit verschiedenen Beijing Universities, insgesamt bis über 90 Universitäten, an denen wir über die nächsten Jahre unsere Robotereinheiten ausrollen werden und kommen da so allein mit einer Partnerschaft auf über 5000 Roboter.
Mhm. Wie sehen denn so Ihre weiteren Expansionspläne aus? Also wenn Sie jetzt so sagen, so in 5 Jahren, auf welchen Märkten oder in welchen Ländern sehen Sie sich vertreten?
Über die nächsten Jahre sehen wir uns definitiv als globaler Player und sehen auch heute tatsächlich schon die globale Nachfrage extrem hoch. Teilweise aus unterschiedlichen Problemstellungen heraus, also im asiatischen Raum zum Beispiel sehr viel das Feedback bekommen, dass Food Safety und auch Food Waste ist ein großes Thema, zusätzlich natürlich der Zugang zu frisch gekochten Gerichten rund um die Uhr. Im europäischen oder auch im US-Raum ist es dann eher dann auch die Kostenstruktur, steigende Personalkosten, Fachkräftemangel. Also die Probleme, die vor Ort existieren, sind teilweise unterschiedlich. Aber der Demand bleibt global hoch. Wir sind heute in einer sehr führenden Position und Pionier in dem, was wir tun. Und auch einer der ersten, einzigen Player global, die in dieser Komplexität eine Lösung anbieten. Das heißt, wir wollen das natürlich bestmöglich nutzen und schnell groß global wachsen.
Sie hatten es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Sie haben ja eine Absichtserklärung über die Einführung von über 5000 Food-Robotern in Pekinger Bildungseinrichtungen unterzeichnet. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern da nochmal ein bisschen genauer erklären, was es damit auf sich hat?
Also tatsächlich von der Infrastruktur kann man sich das natürlich in China oder allgemein im asiatischen Raum vorstellen. Ähnlich wie jetzt auch im europäischen Raum mit einem großen Campusgelände und vielen hungrigen Studenten hat man da natürlich ein großes Marktpotenzial mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass natürlich diese gesamte Infrastruktur deutlich größer ist. Wir haben teilweise Campusgelände besucht, auch vor Ort vor einigen Wochen. Da gab es auf einem Campus alleine 40 Kantinen. Man kann sich vorstellen, was das für eine Komplexität schafft, sowohl das System zu bespielen. Da gibt es dann über 800 Arbeitskräfte oder Köche, die nur damit beschäftigt sind, die natürlich auch eine gewisse Komplexität und auch Problematik schaffen, wenn sie als Fachkräfte nicht verfügbar sind, Hygieneregulatorik und so weiter. Das heißt tatsächlich ein sehr starkes Paradebeispiel dafür, wie wir unser System nutzen und tatsächlich dann jetzt über die nächsten Jahre dort installieren werden und eigentlich ein komplett dezentrales, autonomes System und Infrastruktur schaffen auf einem Campusgelände. Heißt, mittags pilgern auch nicht mehr alle zu einer Mensa oder den verschiedenen Mensen, sondern es kann da eigentlich gegessen werden, wo man möchte. Es ist deutlich dezentraler, wie Getränkeautomaten, nur natürlich mit einer anderen Komplexität. Und sehen diesen Use Case auch in anderen Ländern extrem stark und sehen auch tatsächlich unabhängig jetzt von Universitäten sehr viel Interesse in anderen Bereichen, auch im chinesischen und asiatischen Raum. Also diese jetzt 5400 Roboter über diese eine Partnerschaft in China, das ist tatsächlich ein Startpunkt für uns, sowohl global als auch jetzt in diesem Markt. Und da sehen wir deutlich, deutlich mehr Potenzial.
Sie haben jetzt zuletzt auch noch einen Großauftrag bekannt gegeben. Was hat es damit auf sich?
Sie meinen wahrscheinlich den Berliner Airport.
Genau.
Ja. Tatsächlich ja unsere erste Partnerschaft im deutschsprachigen Raum mit dem Berliner Airport, wo wir planen, ab 2025 in einen ersten Testcase zu gehen und zu schauen, wie tatsächlich wir an Airports unsere Lösung perfekt integrieren können. Spannend bei der Partnerschaft ist auch, es geht nicht nur um die Verpflegung von Passagieren, sondern auch von Personal. Mhm. Also wie kann man eigentlich eine Infrastruktur schaffen, die bestmöglich beide Parteien gleichmäßig versorgen kann? Und sehen das auch als ersten Fuß in die Tür bei einer globalen Rollout rund um Airports und Mobilitätsinfrastruktur. Ich hatte es eingangs erwähnt, gerade Flughäfen ist ein unfassbar starker Use Case für uns. Mit verschiedenen Zeitzonen hat jeder irgendwie oder gibt es immer hungrige Leute am Airport. Ja. Es braucht eine 24/7-Versorgung und mit dem klassischen Sandwich für 15 Euro macht man im Zweifel nicht alle glücklich. Das heißt, da können wir tatsächlich eine gute Lösung bieten und das ist so ein bisschen jetzt der erste Case, den wir uns annehmen und schauen jetzt, wie wir das tatsächlich weiter ausbauen können.
Hm. Mal so für so ein grobes Zeitgefühl, wie lange dauert es denn vom Auftrag bis zur Inbetriebnahme? Also wie ist so das Zeitfenster?
Das hängt tatsächlich sehr stark von den natürlich Konfigurationen, Ländern, welche Use Cases, wie viele Roboter und wie komplex ist das System vor Ort. Das heißt, da lässt sich tatsächlich gar keine direkte Zeit ranschreiben. Was uns in der Produktentwicklung über die letzten Jahre sehr wichtig war und was wir sehr stark in den Fokus gestellt haben, ist die starke Modularität des Systems. Heißt, man kann sich das heute vorstellen, also jetzt unser Hardware-System, wirklich wie ein Stecksystem oder aus Lego-Blöcken zusammengesetzt, wenn man so will. Heißt, wir können extrem schnell vor Ort ein Gerät installieren, sind dadurch auch natürlich deutlich flexibler in der gesamten Logistik und auch in der Wartung und im Zweifel im Austausch von einzelnen Modulen, wenn vor Ort sich die Konfiguration ändert.
Dann würde ich jetzt gerne, Sie sind ja eigentlich noch ein recht junges Unternehmen, 2021 gegründet, Sie hatten es eingangs erwähnt, sind im Januar in Frankfurt an der Börse gestartet. Wie zufrieden sind Sie mit dem IPO, sage ich mal?
Vielleicht einmal zur Klarstellung, es war kein IPO, sondern ein Direct Listing. Heißt, wir haben kein frisches Kapital aufgenommen mit dem Listing. Zu dem Zeitpunkt sowohl Gründer als auch Kerngesellschafter haben sich auch mit dem Listing einem Lockup verpflichtet. Heißt, es ist nicht das eher klassische IPO-Exit-Szenario, was wir dort gemacht haben, sondern haben wirklich gesehen, dass als Startpunkt mit dem Listing nehmen wir eigentlich alle Anleger auch der Zukunft mit auf eine Reise und zeigen, wie wir dieses Produkt entwickeln und wie wir im besten Fall eine ganze Industrie eigentlich komplett einmal auf links drehen und langfristig verändern. Und haben das so ein bisschen, sag ich mal, anders aufgebaut. Ich glaube, die Zufriedenheit davon zeigt sich wahrscheinlich eher in 5 bis 10 Jahren. Hier geht es gar nicht darum, irgendwie kurzfristig irgendwas damit zu erreichen. Es geht jetzt nicht um die Aufnahme von Kapital kurzfristig. Wir sehen heute unsere Aktie viel mehr als Währung. Währung vor allem für Incentivierung von Talenten. Wir brauchen starke Talente in KI, Robotik. Man kann sich vorstellen, dass das heute ein ziemlicher Kampf ist, diese Talente irgendwie zu akquirieren. Heißt, da hilft uns natürlich eine Aktie und Aktienoptionen sehr stark. Und das Zweite sind auch zukünftig auch weitere Akquisitionen, wie wir es auch in der Vergangenheit schon gemacht haben, um eigentlich unsere Technologie und den Stack an Technologien in unserem Bereich weiter auszubauen. Von Computer Vision über KI, Robotik sehen wir verschiedene Lösungen und verschiedene Unternehmen, die im Zweifel spannend sind für uns, um unser Ökosystem größer zu bauen.
Und warum hatten Sie sich, ich sag mal, gegen das klassische IPO entschieden?
Tatsächlich geht es aktuell gar nicht um die Aufnahme von zusätzlichem Kapital. Wir fokussieren uns auf die Produktentwicklung. Wir wollen global an der Spitze stehen. Wir wollen disruptive Technologie entwickeln. Das haben wir über die letzten Jahre getan und das werden wir auch weiterhin tun. Und jetzt geht es vor allem darum, das kommerziell auszurollen. Da geht es noch gar nicht darum, jetzt aktuell zusätzliches Kapital aufzunehmen. Haben aber gesehen und gesagt, wir wollen diesen Schritt früh machen und alle entlang der Entwicklung des Unternehmens mitnehmen.
Kommen wir mal so ein bisschen auf die bisherige Geschäftsentwicklung zu sprechen. Wie zufrieden sind Sie, jetzt ist ja so circa das Halbjahr rum, mit dem bisherigen Geschäftsverlauf?
Tatsächlich sowohl für dieses Jahr als auch für die letzten Jahre extrem zufrieden. Was natürlich oft noch gar nicht so sichtbar ist, ist tatsächlich der Aufwand und die Optimierung in der Entwicklung dieses Produktes. Wir sind global die Pioniere in dieser Industrie, in tatsächlich automatisierten oder autonomen Food-Systemen. Das ist gar nicht so einfach, da zu starten und wirklich Schritt für Schritt jedes Problem zu entdecken und zu lösen und auch technisch zu lösen und vor allem skalierbar zu lösen. Einen Prototypen zu bauen und ein Gerät operativ zu haben, ist eine Sache. Aber das haben wir auch in der Vergangenheit getan und verstanden, wie das funktioniert und vertestet. Und jetzt wirklich zu verstehen, wie bauen wir ein Produkt, das wir 20, 30, 40.000 Mal im Jahr produzieren können, das ist die Schwierigkeit und damit befassen wir uns gerade intensiv und mit dem Aufbau dieser Infrastrukturen und das läuft tatsächlich sehr, sehr gut und bin daher sehr zufrieden mit dem laufenden Jahr.
Das klingt auf jeden Fall schon mal zufriedenstellend. Für 2024 rechnen Sie noch mit einem negativen EBITDA. Ein Blick in die Glaskugel ist immer ein bisschen schwierig, aber gibt es denn schon eine Idee, wann hier der Break-Even erreicht werden könnte?
Tatsächlich zu dem jetzigen Zeitpunkt äußern wir uns dazu noch nicht. Einfach, weil es dafür viel zu früh wäre, so ein bisschen zurück zur vorherigen Antwort. Wir fokussieren uns tatsächlich sehr stark auf die Produktentwicklung. Wir haben heute erste Patente angemeldet, schauen, dass wir wirklich eine sehr neuartige Technologie skalierbar und kostengünstig in den Markt bringen und global ausrollen können. Das heißt, der Kernfokus ist noch nicht die Profitabilität des Unternehmens, sondern die technologische Innovation und Kommerzialisierung der Technologie. Dadurch, dass wir aber natürlich uns sehr stark fokussieren auf die Entwicklung und ein vergleichbar kleines Team sind, sind auch die Kostenstrukturen da überschaubar. Wir sind gut finanziert und können so erstmal sehr gut laufen.
Was sind so die, ich sage jetzt mal, die nächsten Schritte in den kommenden Jahren? Was ist da so geplant?
Neben eigentlich tatsächlich im ersten Schritt, sagen wir so, der weitere Ausbau von Partnerschaften global, sei es jetzt der erste Einstieg in Mobility mit dem Berliner Airport oder auch Bildung in Peking. Wir sehen natürlich, das lässt sich so auch in anderen Ländern duplizieren und findet eigentlich ähnliche Anwendung. Das ist eine der großen, ein großer Fokus des Unternehmens insgesamt. Und dann auf der technologischen und Entwicklungsseite tatsächlich jetzt die Technologie so weit vorzubereiten, dass sie tatsächlich in Serie sehr gut produziert werden kann, auch global produziert werden kann, über mehrere Standorte weg, und wir tatsächlich ab 2025 auch wirklich in den kommerziellen Rollout gehen können und unsere Produkte auch Anwendung im Markt finden.
Sind hierfür auch eigene Werke geplant?
Das wird sich zeigen, tatsächlich nicht unbedingt zum Start. Wir haben auch heute schon ein Setup von Partnern, mit denen wir produzieren können, haben auch schon erste Geräte tatsächlich in den vergangenen Jahren produziert und auch aktiv am Markt getestet. Heißt, wir haben ein Setup, mit dem wir starten können und auch erste größere Serien produzieren können. Und dann wird sich jetzt zeigen, wie entwickelt sich eigentlich die kommerzielle Seite, wie viel Nachfrage und Volumen haben wir über eine kurze Zeit und sammeln das zuerst ein. Und wenn wir sehen, wir erreichen da bestimmte Level, dann ist auch ein eigenes Werk relevant, aber ist jetzt nichts, was aktuell in konkreter Planung ist.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt bleiben, was uns in Zukunft noch erwartet. Ich darf Ihnen weiterhin alles Gute wünschen und mich an dieser Stelle für das interessante Interview bedanken.
Ich danke, vielen Dank.
Auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr konntet einige interessante Informationen mitnehmen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und schaut bis dahin auf unserer Homepage effekt-spiegel.com vorbei. Dort halten wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.